dem Brennglas.
Politik näher betrachtet.
Hallo und herzlich willkommen. Eure zuverlässige Wettervorhersage für sonnige Tage mit politischem Input ist wieder da. Heute hört ihr wieder eine neue Folge des Politik-Podcasts mit dem Brennglas. Xiao Zhen und ich bin übrigens Raphael Schulz, danken fürs Einschalten. Und in der Tat wiederholt sich das Muster von vor 4 Wochen erneut. Auch in den Tagen vor unserer letzten Folge waren die Wetterverhältnisse eher dürftig, während es an unserem Folgenwochenende warm wurde und aufklarte. Heute das gleiche Bild. Zwar ein paar Grad kühler, allmählich geht es eben Richtung Herbst, aber wieder blauer Himmel und Sonne über München. Und wieder beobachten wir das eher von drinnen, um für euch da draußen Politik wieder näher zu betrachten. Aber bevor wir lüften wollen, was wir uns heute konkret ansehen, lasst mich noch kurz beim Wetter bleiben und meinen geschätzten Co-Host mal mit in die heutige Folge nehmen. Xiao, du warst kürzlich in meiner Wahlheimat Hamburg zu Gast und mittlerweile weiß man ja, dass das Hamburger Wetter oft besser ist als sein Ruf. Aber war es denn so? Hattet ihr auch Sonne und blauen Himmel und hat der Trip in die Hansestadt gefallen?
Ja, grüß euch und grüß dich, Raffi. Ja, ich weiß nicht, ob das Hamburger Wetter tatsächlich besser ist als sein Ruf, aber ich hatte bei meinen Aufenthalten dort bislang echt immer Glück. Diesmal hatten wir sehr angenehme Temperaturen, so zwischen 20 und 25 Grad, und das war für einen Städtetrip optimal. Hamburg ist für mich, und das brauche ich dir ja nicht zu sagen, immer ein Reisewert. Unterkunft war top. 10. Stock und bodentiefe Fenster. Wir haben uns auch das König der Löwen Musical angeschaut. Sehr empfehlenswert, und? Aber du kennst es schon, oder?
Wollte ich gerade sagen. Ja, ich kenn's und ich kann mich nur anschließen. Ich bin kein ausgewiesener Musical-Fan, aber auch ich würde dieses Musical nur wärmstens empfehlen. Mhm. Schön, dass du das ähnlich empfunden hast.
Ja, kann ich so unterschreiben. Ja, naja, und kulinarisch haben wir uns diesmal unter anderem ein sündhaft teures Hummerbrötchen gegönnt. Preisauskunft gibt's auf Anfrage.
An post@mit-dem-brennglas.de, oder wie?
Ganz genau.
Alles klar, okay.
War mal wieder sehr schön und ich finde, trotz Großstadttrubel fand ich es echt ziemlich entspannt.
Das heißt, da wurde dann nicht nur der Hummer beim Abkochen rot, sondern auch das Konto beim Bezahlen, oder wie? Ja, ich hoffe, so schlimm war es nicht.
Nee, insgesamt war es okay. Haben dann an anderen Ecken gespart.
Das klingt doch fast schon beneidenswert. Aber nein, ich habe dir deine Auszeit natürlich von Herzen gegönnt und meine lässt ja Gott sei Dank auch nicht mehr allzu lange auf sich warten. Aber ehe wir vollends in Urlaubsgefühlen versinken, kommen wir doch mal zum Thema der heutigen Sendung. Wir wollen sprechen über neue Wehrpflichtpläne der schwarz-roten Bundesregierung. Anlass dafür ist uns einerseits die gesellschaftliche Debatte, die zum Thema Verteidigung seit längerem auf unterschiedlichen Ebenen wieder intensiver geführt wird, und andererseits ganz konkret aber ein Kabinettsbeschluss der Regierung Merz, wie er vor gut einer Woche gefasst wurde. Zwar handelt es sich hierbei gegenwärtig um einen Gesetzesvorschlag, der die Parlamentsdebatte noch nicht passiert hat, weshalb es sehr wahrscheinlich ist, dass es da am jetzigen Plan noch zu einigen Änderungen kommen wird, und dennoch lässt sich an den Plänen ungefähr ablesen, was man in Berlin künftig so vorhat, um die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands voranzubringen. Deshalb wollen wir nach unseren Brennglas-Updates zunächst damit beginnen, diesen Kabinettsentwurf zumindest in seinen grundlegenden Eckpunkten etwas zu beleuchten. Anschließend machen wir einen kurzen Rückblick auf die Zeit, in der es in Deutschland schon einmal eine Wehrpflicht gegeben hat. So lange ist die ja immerhin noch gar nicht abgeschafft. Eine Wehrpflicht galt hierzulande bis zum Jahre 2011. Mit den Eindrücken der neuen Regierungspläne und dem Vergleich zu früher wollen wir im weiteren Verlauf außerdem versuchen, das Für und Wider eines neuen Wehrdienstes in der Bundesrepublik einzuordnen. In unserem späteren Näher erklärt widmen wir uns passend zum Kernthema heute außerdem mal etwas ausführlicher dem Begriff der Musterung, bevor wir wie gewohnt mit unserer eigenen Haltung und Meinung im Rahmen eines Fazits die Sendung beschließen möchten. Damit sind wir, würde ich sagen, Achtung, sparsamer Wortwitz, für die nächsten circa 40 Minuten gerüstet. Also wird es nun erst einmal Zeit für unser heutiges Brennglas. Brennglas-Update.
Unser erstes Update dreht sich um internationale Politik mit der chinesischen Hafenstadt Tianjin als Bühne. Chinas Staatschef Xi Jinping hat zum Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit geladen, der vom 31.8. bis 1.9. stattfand. Und die Bilder gingen um die Welt. Narendra Modi und Wladimir Putin Hand in Hand auf dem Weg zu Xi, später standen alle drei nebeneinander. Diese Choreografie war bewusst gewählt. Sie sollte zeigen, dass Peking Staaten zusammenbringen kann, wohingegen Washington gerade eher polarisiert. Die Symbolkraft ist enorm, substanzielle Durchbrüche blieben aber begrenzt. Ein paar Eckdaten zu diesem Forum. Die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, kurz SCO oder auf Deutsch SOZ, wurde vor 24 Jahren ursprünglich ins Leben gerufen, um gemeinsam gegen Terrorismus vorzugehen und die wirtschaftliche Zusammenarbeit in der Region zu stärken. Inzwischen ist daraus ein machtpolitisches Schwergewicht geworden. 10 Staaten sitzen mit am Tisch, von China und Russland über Kasachstan, Usbekistan und Tadschikistan bis hin zu Indien, Pakistan, dem Iran und seit 2024 auch Belarus. Mit rund 40% der Weltbevölkerung unter ihrem Dach versteht sich die SCO längst als Gegengewicht zu westlich geprägten Bündnissen. Politisch dominiert wird sie dabei klar von autoritär regierten Staaten, allen voran China und Russland. Das 25. Gipfeltreffen, das dieses Jahr in der ostchinesischen Millionenstadt Tianjin stattfand, war das bislang größte in der Geschichte der Organisation und damit auch ein deutliches politisches Signal. Im Zentrum der inhaltlichen Erzählung stand diesmal die Botschaft multipolarer Ordnung und Global South Solidarität. Für China sind solche Formate nützlich, um Führungsfähigkeit zu inszenieren und Partner zu binden, ohne sich auf harte Verpflichtung festlegen zu müssen. Genau darauf wiesen im Vorfeld auch Beobachter hin. Viel Optik, wenig verifizierbare Ergebnisse. Gleichwohl ist das nicht trivial, denn auch Narrative prägen Macht.
Ein wichtiger Programmpunkt war das Treffen zwischen Xi und Modi. Es war Modis erste China-Reise seit 7 Jahren. Beide Seiten betonten, man sei Partner, nicht Rivale. Hinter den Kulissen ging es um Deeskalation an der Grenze sowie um Indiens massives Handelsdefizit in den Beziehungen mit China, was immerhin rund 99 Milliarden US-Dollar beträgt. Die indische Verhandlungsbotschaft war folgende: Frieden und Stabilität entlang der Line of Actual Control sind Voraussetzung für jeden ökonomischen Neustart. Die indische und die chinesische Lesart unterscheiden sich in Nuancen. In Delhi spricht man explizit von einer multipolaren Welt und einem multipolaren Asien. Peking vermeidet den Asienzusatz. Das klingt klein, ist aber strategisch. Indien will schließlich Raum im asiatischen Machtgleichgewicht markieren. Modi und Putin nutzten Tianjin für ein klares Bekenntnis zur Sonderbeziehung, Schulter an Schulter, selbst in schwierigen Zeiten, so Modi. Im Mittelpunkt: Energie, Zahlungsabwicklung, ein robuster Wirtschaftsfluss trotz westlicher Sanktionen. Neu-Delhi bekräftigte parallel, weiter russisches Öl zu kaufen, für die drittgrößte Ölimportnation ökonomisch rational, politisch aber ein Signal an Washington. Xi und Putin inszenierten erneut die grenzenlose Partnerschaft. Staatsakt, Parade zum 80. Kriegsende-Jubiläum, dicht getaktete Treffen, der Subtext: Russland ist nicht isoliert, China bleibt Anker. Für Peking ist Moskau sicherheitspolitischer Puffer und Energielieferant, für Moskau ist Peking Absatz- und Umgehungsraum. Die Bühne inklusive anderer illiberaler Partner unterstreicht Pekings Anspruch, eine alternative Ordnung sichtbar zu machen. Die US-Dimension war allgegenwärtig. Der amerikanische Präsident reagierte öffentlich scharf. Indien und Russland seien an ein tiefstes, dunkelstes China verloren, ein Kommentar, der die Bilder aus Tianjin erst recht aufwertete. Kontext ist ein massiver Zollstreit. Washington hat die Zölle auf indische Waren auf 50% angehoben, offiziell auch wegen Indiens Russland-Ölgeschäften. Nebenwirkung: Moody gewinnt Hebel gegenüber beiden, Peking und Washington. Gleichzeitig gilt: Indien betreibt keine Lagerwahl, sondern strategische Autonomie. Das Land braucht US-Marktzugang und Technologie ebenso wie preiswerte Energie- und Absatzmärkte in Eurasien. Auch Indien-Kenner mahnen deshalb zur Nüchternheit. Bilder sind keine Bündnisverträge, die wirtschaftliche Gravitation Richtung USA bleibt stark, selbst wenn Delhi taktisch auf China und Russland zugeht.
Und für Europa ist Tianjin ein Warnsignal und ein Arbeitsauftrag. Erstens, Russlands Narrativ der Nicht-Isolation verfängt außerhalb des Westens. Das schwächt die Sanktionswirkung und verlängert Moskaus ökonomischen Atem. Zweitens, wenn Indien sichtbarer mit Russland und China kooperiert, wird die europäische Balancepolitik komplexer. Wer Indien als Partner im Indo-Pazifik halten will, braucht Angebote über moralische Appelle hinaus. Und darüber hinaus? Eskalationsrhetorik aus Moskau. Etwa die Drohung, westliche Soldaten in der Ukraine als legitime Ziele zu betrachten. Macht zugleich deutlich, dass Europas sicherheitspolitischer Imperativ unvermindert bleibt. Und die SEO selbst? Sie bleibt ein loser Verbund auch Staaten mit heterogenen Interessen und auch bilateralen Konflikten. Das mindert die operative Tiefe, erhöht aber den symbolischen Wert als Schauplatz alternativer Koalitionsbildung. Genau diese Kombination, begrenzte Institution, hohe Sichtbarkeit, erklärt, warum Fotos aus Tianjin diplomatisch so wirksam sind. Sie signalisieren Handlungsfähigkeit, ohne sich auf überprüfbare Zusagen festnageln zu lassen. Für Xi ist das Führung durch Kulisse, für Putin diplomatische Sauerstoffzufuhr und für Modi ein Hebelspiel zwischen Machtzentren. Für die internationale Ordnung heißt das, die tektonische Verschiebung verläuft weniger entlang fester Blöcke als über thematische Schnittmengen. Energie, Handel, Zahlungsverkehr, Rüstung, hier entstehen Ad-hoc-Arrangements, die westliche Hebel, also Sanktionen, Exportkontrollen oder Marktzugang, partiell abfedern. Wer das kontern will, muss weniger moralisieren und mehr anbieten. Tianjin war kein Pakt, aber ein professionell ausgespieltes Fotofinish, das diese Dynamik verdichtet.
Ja, und für unser zweites Brennglas-Update für heute kehren wir nach Deutschland zurück und richten den Blick auf einen Aspekt des in den letzten Tagen aus dem politischen Berlin vielfach proklamierten Herbstes der Reformen. Wir wollen kurz auf die Vorhaben schauen, die mit dem Bürgergeld in diesem Zuge geplant sind oder sich abzeichnen. Bundesarbeitsministerin Bärbel Baas von der SPD setzt den Ton zunächst damit, dass sie ankündigt, für eine weitere sogenannte Nullrunde beim Bürgergeld zu plädieren. Heißt im Klartext, auch im kommenden Jahr soll es nach dem Willen der Ministerin keine Erhöhung der Regelsätze geben. Zur Begründung heißt es, dass der gesetzliche Fortschreibungsmechanismus nicht mehr hergebe. Demnach würde es also auch künftig bei einem Regelsatz von 563 Euro für Alleinstehende bleiben. Dieser Satz gilt bereits seit dem 1. Januar 2024. Parallel kündigt Baas härtere Sanktionen an, etwa bei verpassten Terminen. Der Deutschlandfunk zitiert ein Interview, das die Ministerin der Bild am Sonntag gegeben hat, worin sie wörtlich sagte, das Signal ist klar, wir helfen auf dem Weg in Arbeit, aber dafür muss man mitmachen. Ja, das ist ja fast schon März-Rhetorik, muss ich sagen.
Ja, die haben ja zumindest zusammen diniert, ne?
Ja, wollte gerade sagen, das könnte eben auch daran liegen, du nimmst mir quasi den Gedanken aus dem Mund, dass aus dem Kanzleramt, wo dieser Herr Merz eben seit der Bundestagswahl sitzt, naja, man könnte sagen, Druck auf Linientreue kommt. Friedrich Merz nennt immerhin eine Einsparmarke von nicht weniger als rund 5 Milliarden Euro, etwa 10% der Bürgergeldausgaben. Politisch ist das ein Machtwort in Richtung der SPD-Ressortchefin, die seine Kürzungsrhetorik auf einem Treffen der Jusos jüngst als Bullshit bezeichnet hatte. Ja, und jetzt kommen wir zu deinem angesprochenen Dinner, lieber Kollege. Denn vielleicht hat der Kanzler eben seine Ministerin bei einem auf diese Äußerung, also auf diese Bullshit-Äußerung, folgenden offiziell als Arbeitsabendessen verkauften Treffen, bei dem die Wogen geglättet werden sollten, tatsächlich auf Linie gebracht.
Ja, meinst du, er hat sie eingeladen?
Ja, wenn sie auch ein Hummerbrötchen wollte, vielleicht nicht gerade, aber... Wer weiß.
Ja, das entsprechende Kleingeld für ein Hummerbrötchen hätte er auf jeden Fall.
BlackRock lässt grüßen.
Nun gut, also inhaltlich heißt es, sparen im System, ohne bislang genau zu sagen, wo. Was könnte sich konkret ändern? Neben schärferen Sanktionen steht die Rücknahme von Schonzeiten im Raum. Beim Vermögen aktuell 40.000 Euro im ersten Jahr, danach 15.000 Euro. Und bei den Wohnkosten bisher im ersten Jahr keine Pflicht zum Umzug, trotz zu teurer Wohnung. Zudem kursieren Pläne, schon beim ersten Regelverstoß bis zu 30% Kürzung zu gehen. Und ein harter Kurs gegen sogenannte Totalverweigerer. Das wäre aber nicht nur juristisch heikel, sondern ist auch sozialpolitisch umstritten. Der Paritätische Gesamtverband warnt etwa vor der angedachten erneuten Nullrunde und fordert ein armutsfestes Bürgergeld bei mindestens 813 Euro. Die Diakonie mahnt mehr Sachlichkeit an und hält pauschale Verschärfungsdebatten für irreführend. Schwarz-Rot verknüpft diese Verschärfungen mit dem Versprechen auf Reformen. Konkrete Beschlüsse sind bisher diesbezüglich zwar nur begrenzt erkennbar, aber das Thema Bürgergeld bleibt eine der Baustellen für den Herbst und man muss sich wohl auf den einen oder anderen Herbststurm zu dieser Thematik einstellen. Für Betroffene bedeuten die Signale vor allem mehr Druck als mehr Hilfe, während die tatsächlichen Einsparpotenziale im Milliardenmaßstab umstritten sind und wohl ebenfalls weiter heftigen Gegenwind von Sozialverbänden erfahren dürften. Zwei Böen dieser Art haben wir gerade exemplarisch zitiert. Wir beide sehen, das sei abschließend auch gesagt, insbesondere die Einsparungspläne auch eher kritisch, da es dabei immerhin darum geht, an einem gesetzlich garantierten Existenzminimum weiter nach unten zu schrauben. Das ist grundsätzlich nicht ganz unproblematisch, wie wir finden. Schon deshalb werden wir an diesen Entwicklungen weiter für euch dranbleiben.
So, dann geht's mal ins Hauptthema. Am 27. August hat das Bundeskabinett dem durchaus umstrittenen Wehrdienstgesetz von Verteidigungsminister Boris Pistorius zugestimmt. Wenn man verstehen will, warum die Wehrdienstdebatte in Deutschland wieder so präsent ist, hilft ein Blick auf die sicherheitspolitische Lage und auf nüchterne Personalzahlen. Ich denke, überraschend kommen diese Vorhaben also keineswegs. Russlands Angriffskrieg hat die Bedrohungswahrnehmung in Europa dauerhaft verschoben. Parallel setzt die NATO auf höhere Bereitschaftsanforderungen. Die Bundesregierung rechnet deshalb mit einem Verteidigungsumfang von rund 460.000 Soldatinnen und Soldaten inklusive Reserve und will die aktive Truppe schrittweise auf mindestens 260.000 vergrößern. Das wären dann immerhin rund 80.000 Kräfte mehr, als die aktive Bundeswehr aktuell fasst. Das ist der strategische Rahmen, in dem der neue Gesetzentwurf zur Modernisierung des Wehrdienstes steht. Politisch versucht der Entwurf, eine schwierige Balance zu halten. Rasch mehr Personal generieren, ohne sofort zur klassischen Wehrpflicht zurückzukehren. Im Kern steht ein freiwillig, aber vorbereitet Ansatz. Das Kabinett hat den Entwurf am 27. August beschlossen. Jetzt ist der Bundestag am Zug. Das Vorhaben soll nach Parlamentsberatungen, so diese denn erfolgreich und für die Regierung nach Plan verlaufen, ab 1. Januar 2026 umgesetzt werden. Für die Regierung ist das doppelt wichtig. Kurzfristig, um verlässlicher zu rekrutieren, mittel- bis langfristig, um eine belastbare Reserve aufzubauen.
Ja, und was bedeutet das für junge Menschen ganz praktisch? Zunächst führt der Entwurf eine Wehrerfassung 2.0 ein. Alle, die 18 werden, bekommen Post. Einen digitalen Fragebogen. Männer müssen ihn ausfüllen, für Frauen ist die Rückmeldung freiwillig. Abgefragt werden Bereitschaft, Qualifikation und Verfügbarkeit. Wer sich interessiert und geeignet erscheint, wird zu einem Eignungsassessment eingeladen. So entsteht erstmals wieder ein aktuelles Lagebild, wer im Ernstfall überhaupt in Frage kommt. Zweiter Baustein ist die Wiedereinführung der Musterung, aber gestuft. Weil Strukturen erst aufgebaut werden müssen, sieht der Entwurf verpflichtende Musterung ab dem 1. Juli 2027 vor, startend mit dem Jahrgang 2008. Viele Medien hatten zunächst grob ab 2028 berichtet. Maßgeblich ist die Regierungsplanung mit dem Stichtag 1.7.2027. Für die Bundeswehr ist das mehr als Symbolik. Mit medizinischen Daten und Tauglichkeitsprofilen lässt sich ein möglicher Aufwuchs im Krisenfall schneller organisieren. Dritter Kernpunkt ist, Freiwilligkeit als Regel, Pflicht als Notbremse. Der neue Wehrdienst ist zunächst freiwillig. Gleichzeitig schafft der Entwurf eine rechtliche Option, per Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundestags eine verpflichtende Einberufung anzuordnen, falls die Lage das erfordert und mit Freiwilligen nicht genug Personal zusammenkommt. Damit bleibt der Parlamentsvorbehalt erhalten. Ein Automatismus in Richtung Pflicht ist ausdrücklich nicht vorgesehen.
Wie lange dient man und was macht man? Der Einstieg ist bewusst niedrigschwellig. Kurze Verpflichtungszeiten ab 6 Monaten sind möglich. Im Anschluss kann monatsweise bis zu 23 Monate verlängert werden. Inhaltlich beginnt es mit einer Basisausbildung, die schnell wach- und sicherheitsfähige Kräfte hervorbringen soll, genau dort, wo die Truppe rasch Durchschlagsfähigkeit braucht. Entscheidend ist auch der Statuswechsel. Statt freiwilligem Wehrdienst werden Wehrdienstleistende künftig als Soldatinnen und Soldaten auf Zeit, sogenannte SAZs, geführt, mit spürbar besserer Besoldungs- und Versorgungsregelung und der Option, bei Eignung länger zu bleiben oder in die Laufbahnen zu wechseln. Zur Attraktivität gehört, dass der Staat nicht nur Zeit, sondern auch Perspektiven vergütet. Politisch kommuniziert werden ein deutlich höherer Sold und Anreize. In der Debatte ist von rund 2.300 Euro netto als Richtwert die Rede, Unterkunft und medizinische Versorgung inklusive. Hinzu kommen etwa Verpflegungsprämien, Sprachkurse oder Führerscheinzuschüsse. Der genaue Zuschnitt ist Teil der Umstellung auf den Zeitsoldatenstatus. Die Botschaft ist aber klar: Anreize statt Drohkulisse. Was sagt die Politiklandschaft dazu? Das Signal der Bundesregierung lautet: Planbarkeit für die NATO, Reserven für den Ernstfall, Freiwilligkeit als Standard. Aus der Union kommt Kritik, weil ein Pflichtautomatismus fehlt. Pistorius setzt dagegen auf parlamentarische Kontrolle und flexible Steuerung. Die Wochenzeitung Die Zeit fasste es nach dem Kabinettsbeschluss so zusammen: Ziel ist, jährlich viele tausend zusätzliche Wehrdienstleistende zu gewinnen, die aktive Truppe auf mindestens 260.000 wachsen zu lassen und zugleich politisch anschlussfähig zu bleiben.
Damit sind auch die neuralgischen Punkte umrissen. Erstens Kapazitäten. Reichen Karrierecenter, Kasernenplätze, Ausbilderinnen und Ausbilder, wenn die Nachfrage anzieht? Die Regierung verweist auf laufende Ausbauten, der Praxistest steht aber noch aus. Zweitens Recht und Gleichstellung. Pflichtelemente treffen zunächst nur Männer, was verfassungsrechtlich nach Artikel 12a des Grundgesetzes erklärbar ist, gesellschaftlich aber kontrovers bleibt. Und der dritte Punkt ist die Glaubwürdigkeitsfrage. Gelingt es, mit attraktivem Dienst tatsächlich genug Menschen zu binden, oder braucht es am Ende doch mehr Pflicht? Genau hier wird das parlamentarische Verfahren nachschärfen oder bestätigen. Im größeren Kontext ist der Entwurf ein Stück Realpolitik. Er schafft Datenlage mit der Wehrerfassung, Handlungsfähigkeit mit der Musterung ab 2027 und Anreize, zum Beispiel durch den SAZ-Status und bessere Bezahlung, ohne sofort Zwang auszuüben. Gleichzeitig hält er, klar eingehegt durch den Bundestag, ein Pflichtelement bereit, falls die Sicherheitslage eine schnelle Skalierung erzwingt. Für die Bundeswehr kann das, richtig umgesetzt, zwei Defizite adressieren: den kurzfristigen Bedarf an sofort einsetzbaren Kräften und die langfristige Reserve, die im Krisenfall den Unterschied macht. Für die Gesellschaft ist es ein Angebot und gleichzeitig eine Zumutung. Sicherheit kostet Aufmerksamkeit, Zeit und Geld. Der Staat muss erklären, wofür, wie lange und mit welchem Nutzen. Das neue Gesetz ist der Versuch, darauf eine zeitgemäße Antwort zu geben. Der neue Wehrdienst ist also vorerst noch keine Rückkehr zur alten Wehrpflicht, sondern ein Brückenmodell, freiwillig, solange es geht, verpflichtend, wenn es sein muss, und immer mit dem Parlament am Hebel. Ob es trägt, entscheidet die Umsetzung und ob die Gesellschaft diesen Weg auch mitgehen möchte.
So, nun haben wir also einen ganz guten Überblick dazu, was die Pläne von Schwarz-Rot künftig zum Thema Wehrdienst so vorsehen. Für ein ganzheitliches Bild zum heutigen Kernthema empfiehlt es sich aber unseres Erachtens, jetzt noch einmal kurz zurückzuspulen. Schließlich wurde die allgemeine Wehrpflicht hierzulande zum 1. Juli 2011 ausgesetzt. Diese Aussetzung gilt bis heute. Und auch wenn das in Anführungszeichen erst 14 Jahre her ist, so ist das vielleicht dann doch schon ein bisschen zu lange, um sich im Detail noch daran zu erinnern, wie das denn damals so war. Ein Rückblick hilft also möglicherweise, um ihn dann auch für sich selbst und die eigene Meinungsbildung mit den aktuellen Plänen abgleichen zu können. Daher gehen wir also an dieser Stelle mal einen Schritt zurück und stellen die Frage: Wie lief die Wehrpflicht früher und was unterscheidet sie im Vergleich zu den heutigen Plänen? Die Wehrpflicht der Bundesrepublik wurde 1956 per Wehrpflichtgesetz eingeführt. Die ersten Einberufungen begannen am 1. April 1957. Damals dauerte der Grundwehrdienst zunächst 12 Monate, in den Hochzeiten des Kalten Krieges wurde er zwischen 1962 und 1972 auf 18 Monate verlängert und danach schrittweise wieder verkürzt, zuletzt kurz vor der Aussetzung 2011 auf 6 Monate. Wehrpflichtig waren Männer ab 18. Parallel war die Kriegsdienstverweigerung als Grundrecht verankert, mit dem Zivildienst als anerkannte Alternative. Organisiert wurde das Ganze über die sogenannten Kreiswehrersatzämter mit der obligatorischen Musterung als Eintrittstor ins System. Insgesamt haben über die Jahrzehnte Millionen junge Männer Wehr- oder Zivildienst geleistet. 2011 beschloss der Bundestag dann die Aussetzung der Einberufung. Zugleich wurde ein freiwilliger Wehrdienst von 6 bis 23 Monaten Dauer für Männer und Frauen geschaffen und der Bundesfreiwilligendienst als zivile Freiwilligenschiene etabliert. Und was ist nun anders an den neuen Plänen im Vergleich zum eben skizzierten vergangenen?
Nun, wir würden sagen, der zentrale Bruch liegt in der Logik. Früher war die Pflicht der Normalfall. Jetzt setzt die Regierung auf Freiwilligkeit, baut aber die Pflichtleitplanken wieder auf. Konkret heißt das, die Wehrerfassung wird reaktiviert. Junge Männer geben auf Aufforderung eine digitale Bereitschaftserklärung ab. Geeignete Kandidaten werden wieder gemustert. Wenn dann Freiwillige nicht reichen und die Lage es erfordert, kann die Bundesregierung, wie vorhin schon erwähnt, per Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundestags eine verpflichtende Heranziehung zum Grundwehrdienst auch außerhalb von Spannungs- oder Verteidigungsfall aktivieren. Ein Pflichtzivildienst kehrt hingegen nicht zurück. Die zivile Schiene bleibt freiwillig. Kurz gesagt, früher bedeutete Wehrpflicht eine flächige, planmäßige Einberufung von Männern in Friedenszeiten mit Musterung, Tauglichkeitsgraden und der klaren Alternative Zivildienst. Heute zielt der neue Wehrdienst auf einen freiwilligen Einstieg mit attraktiveren Konditionen, kombiniert mit einer systematischen Erfassung und vorbereitender Musterung, damit der Staat im Ernstfall schnell skalieren kann.
Doch was sagen beispielsweise Fachstellen zu den Plänen, die diese jungen Menschen dazu beraten? Diese Perspektive mit einzubringen, ist uns abrundend an dieser Stelle noch wichtig. Beratungsstellen für Kriegsdienstverweigerung haben nach dem Kabinettsbeschluss nämlich durchaus ihren Kurs geändert. Sie empfehlen jungen Menschen inzwischen, Anträge auf Kriegsdienstverweigerung proaktiv zu stellen, besonders den Jahrgängen ab 2010. Der politische Geschäftsführer der Deutschen Friedensgesellschaft sagt, dies gelte vor allem für jene, die nach dem 1. Januar 2010 geboren wurden. Seine Begründung? Mit dem neuen Modell würden diese Jahrgänge ohnehin erfasst und später verpflichtend gemustert. Vorher habe man eher geraten, keinen Antrag zu stellen, um quasi nicht aufzufallen. Damit reagieren Anlaufstellen wie die von Herrn Schulze von Glaser augenscheinlich auch auf die Entwicklung der gesellschaftlichen Debatte zum Thema. Denn während die Regierung auf mehr Freiwilligkeit hofft, melden Beratungsstellen gleichzeitig spürbar mehr Interesse an Kriegsdienstverweigerung. Ein Hinweis darauf, dass das Thema wieder ganz real im Leben junger Leute angekommen ist. Und ein Hinweis darauf, dass sich Schwarz-Rot verzockt hat. Wir werden sehen, was kommt.
Ja, und auch wenn sie gegenwärtig noch nicht eingeführt werden soll, die Wehrpflicht ist zurück in der politischen Debatte. Nicht als Nostalgieprojekt, sondern als Reaktion auf eine instabiler gewordene Sicherheitslage und eine Bundeswehr, die Personal aufbauen muss. Zugleich ringt die Politik mit einem Spagat. Wie gewinnt man schnell viele Menschen für Landes- und Bündnisverteidigung, ohne Gesellschaft und Wirtschaft über Gebühr zu belasten? Wir wollen im Folgenden mal einige Argumente für und gegen eine Wehrpflicht einordnen, weniger ideologisch, sondern eher anhand der Parameter von Wirksamkeit, Recht, Gesellschaft und Kosten. Beginnen wir mit dem Pro-Lager. Der erste Punkt ist Aufwuchsfähigkeit. Staaten, die eine auch partielle Wehrpflicht kennen, können im Krisenfall schneller und breiter mobilisieren. Das gilt besonders dort, wo ein Modell aus Pflicht- und Freiwilligendienst kombiniert wird, wie beispielsweise in Schweden seit 2017. Alle 18-Jährigen werden dort erfasst, ein Teil wird nach Eignung und Bedarf einberufen, der Rest bleibt in der Pipeline. Das schafft Breite in der Reserve, ohne alle Jahrgänge voll einzuziehen. Das schwedische Selektionsmodell wird in Deutschland oft als Referenz diskutiert, gerade weil es Wehrpflicht und Freiwilligkeit mischt. Zweitens, Durchhaltefähigkeit und Resilienz. Verteidigung ist kein Sprint, sondern ein Marathon mit logistischen, territorialen und Schutzaufgaben. Hier sind kurze, standardisierte Ausbildungswege für große Gruppen, etwa Wachdienst, Objektschutz, Sanitär, Pionier- und Territorialaufgaben, ein Argument der Befürworter. Sie sagen, eine Berufsarmee allein sei zu schmal, um im Inland flächig Präsenz zu zeigen und gleichzeitig die Bündnisaufgaben zu stemmen. In der deutschen Debatte bringen das militärnahe Akteure und Sicherheitsexperten seit Monaten vor. Der Nenner? Deutschland braucht mehr Menschen in Uniform und eine Reserve, die verlässlich aktiviert werden kann. Ein dritter Punkt ist gesellschaftlicher Kitt. Eine Pflicht kann, so das Argument, in Anführungszeichen Staatsbürgerlichkeit zum Anfassen erzeugen. Das heißt, Menschen lernen Teamarbeit, Verantwortung und Grundfertigkeiten des Bevölkerungsschutzes. Erfahrungen, die auch jenseits des Militärs tragen. In der Wissenschaftslandschaft wird das vor allem in der Debatte um einen allgemeinen Gesellschafts- oder Dienstpflichtansatz betont. Auch dort gilt das Motiv soziales Lernen und Zusammenhalt als zentrales Pro-Argument. Und das vierte Pro-Argument ist, Gleichstellung neu zu denken. Klassisch war Wehrpflicht Männerpflicht. Doch moderne Modelle sind geschlechtsneutral. Norwegen hat 2015 als erstes NATO-Land die allgemeine Wehrpflicht für Frauen und Männer eingeführt. Ein Hinweis, dass Pflichtmodelle nicht zwangsläufig alte Rollenmuster zementieren müssen. Befürworter in Deutschland verweisen gerne darauf, dass eine künftige Pflicht politisch gewollt auch hier geschlechtergerecht ausgestaltet werden könnte.
Nun zur Gegenrechnung und zu den Kontraargumenten. Erstens betreffend die Wirksamkeit und Qualität. Moderne Streitkräfte sind technologie- und vernetzungsintensiv. Gegner der Wehrpflicht warnen, dass kurze Dienstzeiten die Lernkurve bremsen und die Truppe mit hohen Rotationskosten belasten, während Berufssoldaten und Soldatinnen Fähigkeitstiefe aufbauen. Die Effizienzlogik prägte auch frühere Reformdebatten in Deutschland und Europa. Analysen weisen seit Jahren auf die Spannungen zwischen Massenprinzip und Professionalität hin. Zweitens, Kapazitäten und Umsetzung. Eine Pflicht zu reaktivieren ist nicht nur Rechtstext, es braucht Karrierecenter, Ärztinnen und Ärzte, Ausbilder, Unterkünfte und Material. Schon heute ringen Bundeswehr und Politik um ausreichend Musterungs-, Ausbildungs- und Stationierungskapazitäten. Kritiker sagen, wer die Pflicht ausruft, ohne die Infrastruktur dafür vorher hochzufahren, erzeugt Staus, nicht Durchhaltefähigkeit. Der Punkt taucht in den aktuellen Debattenbeiträgen tatsächlich immer wieder auf. Ein dritter Kontraaspekt ist das Recht und die Fairness. Das Grundgesetz erlaubt die Wehrpflicht für Männer, Frauen dürfen freiwillig dienen. Wer eine echte, geschlechterneutrale Pflicht will, müsste politisch nachschärfen und jede selektive Einziehung muss sich am Gebot der Wehrgerechtigkeit messen lassen. Diese Fragen, Gleichbehandlung, Auswahlkriterien und Rechtsschutz sind keine Fußnoten, sondern Kern der Legitimation. Ja, abschließend ein vierter Kontraaspekt, der besonders handfest ist. Das sind die volkswirtschaftlichen Kosten. Eine Pflicht bedeutet, dass zehntausende junge Menschen später ins Arbeitsleben eintreten. Daraus entstehen Einkommens-, Steuer- und Produktivitätslücken. Eine vom Bundesfinanzministerium beauftragte IFO-Studie hat diesbezüglich Szenarien durchgerechnet. Je nach Einzugsquote reichen die gesamtwirtschaftlichen Effekte von hohen ein- bis zweistelligen Milliardenbeträgen pro Jahr. In einem Volljahrgangsszenario wären es rund 1,6% des Bruttonationaleinkommens, also ca. 70 Milliarden Euro. Auch bei selektiven Modellen fallen spürbare Kosten an. Befürworter halten dagegen, dass Sicherheit eben kostet. Ökonominnen und Ökonomen replizieren, dann sei es oft effizienter, Freiwilligendienst deutlich besser zu bezahlen, statt ihn zu verpflichten.
Unser Zwischenfazit also. Beide Seiten haben Substanz und ihre Berechtigung, aber sie sprechen über verschiedene Probleme. Das Pro-Lager adressiert die Masse, also Breite, Aufwuchs und Reserve. Das Kontralager wiederum adressiert die Tiefe, Fähigkeiten, Effizienz und Humankapital. Wie bringt man beides zusammen? Ein Blick auf Hybridmodelle kann helfen. Schweden kombiniert Pflicht und Auswahl. Das heißt breite Erfassung, gezielte Einziehung und Reservebindung. Norwegen zeigt, dass Gleichstellung in Pflichtsystemen möglich ist. Deutschland diskutiert derweil Modelle, die mit Wehrerfassung, Eignungsprüfungen und attraktiveren Konditionen arbeiten. Mit Pflichtoption nur, wenn Freiwillige nicht reichen. Das verschiebt die Debatte weg vom Entweder-Oder hin zu adaptiven Arrangements. Pflicht ist dann Regelungs- und nicht Dauerzustand.
Politisch entscheidend bleiben daher drei Leitfragen. Erstens, welche Fähigkeit will Deutschland tatsächlich aufbauen und in welchem Zeitfenster? Für Territorial- und Objektschutz kann ein kurzer, standardisierter Dienst sinnvoll sein. Für Cyber-, Luftabwehr oder komplexe Verbände braucht es lange Ausbildungswege und Personalbindung. Eine Pflicht ist in der Fläche stark, aber in High-End-Fähigkeiten kein Selbstläufer. Das legt eine Arbeitsteilung nahe, die notwendig wäre. Breite Aufgaben mit kurzen Diensten, tiefen Fähigkeiten mit professioneller Laufbahn, möglichst verzahnt. Die zweite Leitfrage ist, wie gerecht ist die Auswahl? Selektive Pflichtmodelle müssen transparent, nachvollziehbar und rechtsfest sein, sonst verlieren sie gesellschaftliche Akzeptanz. Das betrifft vor allem die Kriterien Eignung, Bedarf, Härtefälle und Rechtswege. Der Maßstab Wehrgerechtigkeit ist dabei keine akademische Übung, sondern praktische Politik und Notwendigkeit. Und die dritte Leitfrage lautet dann, was kostet es und was bringt's? Sicherheit ist kein Nullsummenspiel, aber Prioritäten kann man eben nicht endlos setzen. Die IFO-Berechnungen mahnen, die gesamtwirtschaftlichen Effekte mitzudenken, inklusive der Option, Freiwillige durch marktnähere Bezahlung zu gewinnen. In nüchternen Worten, wer Pflicht will, muss also erklären, warum diese Pflicht bei gegebenen Fähigkeiten besser ist als ein attraktiver professioneller Dienst, der Menschen freiwillig bindet.
Am Ende steht kein Schlagwort, sondern ein Ausgestaltungsproblem. Eine pauschale Rückkehr zur alten Wehrpflicht würde heute sehr wahrscheinlich an Kapazitäten, Effizienz, Fairness und vielleicht auch gesellschaftlicher Akzeptanz scheitern. Aber eine klug justierte Selektionspflicht mit geschlechtergerechter Grundlage, klarer Einberufungslogik, enger Verzahnung mit der Reserve und starker Attraktivität für längere Verpflichtungen könnte einen realen Mehrwert bringen. Ob Deutschland diesen Weg jedoch gehen will, ist eine politische Grundsatzfrage. Jenseits der Symbole zählt, ob das Modell trägt und ob es den Menschen überzeugend erklärt werden kann.
Näher erklärt. In unserem heutigen Näher erklärt wollen wir, wie eingangs bereits erwähnt, auf den Begriff der Musterung blicken. Die Musterung könnte nach den Plänen des aktuellen Kabinettsentwurfs zum sogenannten Wehrdienstmodernisierungsgesetz ja immerhin wieder ein Wort werden, dessen Bedeutung man kennen sollte. Zunächst also mal die Frage, was ist die Musterung eigentlich und wie ist sie künftig gedacht? Die Musterung ist das Verfahren, mit dem Staat und Bundeswehr feststellen, ob jemand gesundheitlich, psychisch und organisatorisch verfügbar ist und wofür er oder sie sich eignet. Im neuen Entwurf nennt sich das Verfügbarkeitsentscheidung. Der Ablauf ist als Ein-Tages-Prinzip geplant, das heißt, nach einer Einladung mit einer zweiwöchigen Frist zum Termin ist vorgesehen, dass An- und Abreise zur Musterung, die Hauptuntersuchung, eine persönliche ärztliche Untersuchung, ein computerassistiertes Eingangsassessment, gegebenenfalls ein Kommissionsgespräch und zum Schluss ein Gespräch über das Ergebnis am selben Tag erfolgen. Das Verfahren ist kostenfrei, notwendige Auslagen werden erstattet. Rechtlich wichtig, die Musterung ist die Voraussetzung für jede spätere Einberufung.
Wer muss künftig hin, zumindest wenn man nach den bisherigen Entwurfsplänen der Bundesregierung geht? Vorgesehen ist, ab 2026 müssen wehrpflichtige Männer ab 18 eine digitale Bereitschaftserklärung abgeben. Ab dem 1. Juli 2027 startet dann die verbindliche Musterung, zunächst für die Jahrgänge ab 2008. Frauen können Fragebogen und Musterungen freiwillig durchlaufen. Hintergrund ist der Aufbau eines aktuellen Lagebilds über Eignung und Verfügbarkeit. Und was ist, wenn man ausgemustert wird? Im jetzigen Entwurf ist für diesen Fall jedenfalls kein verpflichtender Wehrersatzdienst vorgesehen. Das Verteidigungsministerium sagt ausdrücklich, die Frage nach Ersatzdiensten stelle sich derzeit nicht. Erst wenn die Bundesregierung per Rechtsverordnung tatsächlich zur verpflichtenden Einberufung übergehen würde, würde auch eine Ersatzdienstpflicht wieder aufleben. Bei Ausmusterung wird also gelten, was früher schon der Fall war. Keine Einberufung, kein Ersatzdienst. Punkt. Wichtig ist, das Grundrecht auf Kriegsdienstverweigerung, kurz KDV, bleibt davon unberührt und ist auch im aktuellen Gesetzentwurf ausdrücklich mitgedacht. Parallel raten Beratungsstellen jungen Jahrgängen aktuell teils zu proaktiven KDV-Anträgen.
Und was ist an der Musterung 2.0 anders im Vergleich zur Musterung bis 2011? Kurz gesagt, die neue Musterung soll digitaler, schneller und zentraler werden. Früher liefen Ladung und Prüfung über die sogenannten Kreiswehrersatzämter, die 2012 aufgelöst wurden. Heute sollen die Karrierecenter der Bundeswehr den Prozess verantworten. Statt nur klassisch den Tauglichkeitsgrad festzustellen, also ob jemand wehrdienstfähig, vorübergehend nicht oder gar nicht wehrdienstfähig ist, entscheidet die Musterung künftig breiter darüber, ob und in welchem Umfang jemand für den Dienst verfügbar ist. Medizinisch geprüft, aber ergänzt um ein computergestütztes Eignungsassessment und ein abschließendes Gespräch.
Ja, wir sind schon wieder fast am Ende der heutigen Episode. Was möchten wir abschließend noch loswerden? Ich denke, unterm Strich ringen wir nicht um Nostalgie, sondern mehr um Architektur. Der neue Wehrdienst ist jedenfalls nach aktuellem Stand noch kein Rückwärtsgang zur alten Wehrpflicht, sondern der Versuch, ein belastbares Personalsystem für eine rauere Welt zu bauen. Drei Pfeiler tragen diese Versuchsbrücke. Wehrerfassung 2.0, damit der Staat weiß, wer verfügbar sein könnte. Musterung 2.0 ab 2027, um im Ernstfall schneller skalieren zu können. Und Freiwilligkeit als Regel mit einer eng eingehegten Pflichtoption, falls es ohne sie nicht geht. Dazu kommen Attraktivitätsbausteine als Zeitsoldat oder Zeitsoldatin bis zu besserer Vergütung, damit der Einstieg nicht Strafe, sondern mehr ein Angebot ist. Gleichzeitig bleiben die entscheidenden Prüfsteine sichtbar. Kapazitäten. Haben wir wirklich genug Ärzte, Ausbilder, Unterkünfte, Material, wenn es ernst wird? Wehrgerechtigkeit und Gleichstellung. Wer wird warum herangezogen? Wie transparent und rechtsfest ist das System und gilt es perspektivisch für alle Geschlechter? Kosten und Nutzen. Was bringt ein Pflicht- oder Hybridmodell gegenüber einem konsequent aufgewerteten Freiwilligendienst tatsächlich an Fähigkeiten, Präsenz und Durchhaltefähigkeit?
Eine kluge Antwort liegt vermutlich weder im romantischen Rufen nach der alten Zeit noch im reflexhaften Weiter-so, sondern in einem präzise designten Hybrid. Kurze standardisierte Dienste für Breite und Heimatschutz, professionelle Laufbahnen für Tiefe und High-End-Fähigkeiten oder Führungsaufgaben. Beides sauber verzahnt mit einer Reserve, die regelmäßig übt und wirklich trägt. Dafür braucht es klare parlamentarische Leitplanken statt Automatismen und ehrliche Preisschilder statt Symbolpolitik sowie eine Kommunikation, die erklärt, wofür wir Personal aufbauen, wie lange wir es brauchen und was jede und jeder davon hat. Wenn das gelingt, kann der neue Wehrdienst mehr sein als ein neues Etikett, nämlich ein verlässlicher Mechanismus, der Sicherheit demokratisch organisiert, freiwillig, solange es geht, verpflichtend, wenn es sein muss, stets mit dem Parlament am Hebel. Scheitert es an Tempo, Fairness oder Attraktivität, bleibt die Pflichtdebatte nicht Theorie, sondern wird Praxis. Genau deshalb ist jetzt der Moment für sauberes Handwerk. Ziele schärfen, Verfahren klären, Kapazitäten aufbauen und Notwendigkeiten erklären.
Ja, in diesem Sinne werden wir weiterhin gespannt und gleichsam etwas kritisch auf die weiteren Entwicklungen hierzu schauen. Wir danken uns herzlich für euer Interesse an der heutigen Sendung und wünschen euch einen guten Start in die neue Woche. Unsere kommende Folge erscheint dann eine Woche später als ursprünglich geplant, also erst am 12. Oktober. Raffi gönnt sich, wie anfangs schon angedeutet und ich würde behaupten, verdienterweise, etwas Urlaub. Deswegen verschieben wir Aufnahme und Veröffentlichung der 61. Folge um eine Woche. Hab bis dahin eine gute Zeit. Macht's gut und ciao, ciao.
Ich bringe auch Sonne mit, versprochen. Bis dann. Ciao.